Lasst uns Römer 12, Vers 2 aufschlagen. Römer 12, Vers 2. Und da lesen wir: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns noch mal kurz beten, damit Gottes Geist unter uns wohnt. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene in uns wachsen kann. Amen. Ich möchte heute mit euch das Buch Nehemia studieren. Warum? Schwester Weid ruft uns in dem Buch Christus ist Sieger auf der Seite 171 zu, dass wir das Buch Nehemia besonders neu studieren sollen. Und sie erklärt auch auf der Seite 173, warum. Weil die Erfahrungen Nehemias sich heute wiederholen. Punkt 1, wer war Nehemia? Punkt 2, worum geht es in dem Buch Nehemia? Und drittens, was können wir daraus lernen für unser Leben und mitnehmen? Und was wiederholt sich eben heute? Wer war Nehemia? Nehemia, die Bedeutung seines Namens, kennt die jemand?
Das hatten wir mal studiert, dann
Wer kennt den Namen, die Bedeutung seines Namens? Jahweh ist unser Tröster, ist der Name, die Bedeutung seines Namens. In Nehemia 2 lesen wir, dass Nehemia der Vertraute und Mundschenk und Freund des Königs Artasaster von Babel war. Aber viel wichtiger ist, dass Nehemia ein Freund Gottes ist und ihn kennt. Er kennt Gottes Führung, er weiß um Gottes große Liebe und um seine Treue. Das lesen wir in Nehemia 1, im Vers 5. Er weiß um Gottes Gericht an seinem Volk. Er kennt auch den Grund für das Gericht an seinem Volk, nämlich der Unglaube und Ungehorsam seiner Väter. Nehemia 1, Vers 7 lesen wir, wie er im Gebet zu Gott das vorlegt. Schließlich ist er ein Nachkomme der ins Exil nach Babylon verschleppten Juden vor 70 Jahren. Er kennt aber auch Gottes Segnung, die Israel groß und zu Ehren kommen ließ. Den Tempelbau und mit welchem Reichtum Gott sein Volk ausgestattet hat, steht in 1. Chroniker 29, Vers 7 bis 9. 1. Chroniker 7 bis 9. 1. Chroniker 29, 7 bis 9. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels, des Gersoniters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war verknirscht. Ne? Und der König David war hoch erfreut. Nehemia kennt die Geschichte Israels. Israel ist zu Ehren gekommen. Ersten Chroniker 29, Vers 12 stehen dann aber: Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jemanden groß und stark zu machen. Als ich im Dezember 2015 in Cape Canaveral mit meiner Frau war und habe dort das Museum angeguckt und auch die Raketenabschussbase, da war die riesengroße Mondrakete von Apollo 11 aufgebaut, die 1969 zum Mond geschickt wurde. Es war die größte, die jemals gebaut wurde. Und da hat mich ein Schild erschreckt, was an der Seite stand in aller Herren Ländersprachen. Da stand auch in Deutsch drauf: Die Kühnheit und die Klugheit und der Wissensdrang der Menschen hat die Erfolge, das Universum zu bezwingen, möglich gemacht. Dabei kommen wir aus unserem Sonnensystem noch nicht einmal bis zum übernächsten Planeten. Und auf wen verlasse ich mich? Verlasse ich mich auf Gott, der zu Zerubabel sprach, den Tempel wieder aufzubauen? In Sacharja 4, Vers 6 lesen wir: Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, es soll nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Zerubabel war vor Nehemia mit den ersten Juden, die weggezogen sind, schon nach Israel zurückgezogen und hat den Tempel wieder aufgebaut. Und jetzt ist Nehemia beim König und er hört von den Zuständen, die in Jerusalem herrschen. Lasst uns mal Nehemia 1 aufschlagen und dort ab Vers 1 lesen. Dies ist die Geschichte Nehemia 1 ab Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir: Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Was tut Nehemia als erstes? Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Was machen wir, wenn wir von Leid erfahren? Gehen wir ins Gebet und gehen wir ins Fasten, um unseren Gott anzurufen? Und ich sprach: Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nehemia geht ins Gebet, aber das ist nicht alles, was er tut. Er geht zum König und bekennt vor dem König, dass er zum Volk Israel gehört und bittet ihn um Hilfe. Das lesen wir in Nehemia 2, Vers 7 und 8. Und der König Ja, er bittet hier um Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe, zu Balken über die Pforten der Burg, beim Tempelbau und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Nicht, weil der König gnädig war, sondern weil Gott den König dazu drängte. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörte Sanballat, der Horniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Kinder Israels Gutes suchte. Ja, Satan schläft nicht. Und so stehen sofort die Widersacher auf. Wir müssen auf der Hut sein, dass jegliches Werk Gottes gestört werden wird von Satan. Und so könnt ihr auch sicher sein, dass es nicht alles glatt laufen wird, wenn ihr Gemeinde neu baut. Wer ist denn Sanballat der Horniter? Sanballat hatte das politische Amt in der Verwaltung. Und wer ist Tobia, der ammonitische Knecht? Tobia sollte eigentlich das Volk lehren. Denn wenn wir in 2. Chroniker 17, den Vers 8 lesen, dann lesen wir, was der Tobia machen sollte. 2. Chroniker 17, Vers 8. Ich lese mal ab Vers 7. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen Ben-Hajal, Objadja, Saraja, Nathanael, Michalja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten und mit ihnen die Leviten, er war also Levit, Shemanja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonai, Tobia und Top-Adonia, und mit ihnen die Priester Elisha und Joram. Er war also einer der Leviten. Wenn hier steht, er ist der ammonitische Knecht, dann hat er sich als Levit zum Knecht, zum Sprecher der Ammoniter gemacht. Ja, und was sind denn die Ammoniter? Wenn hier vom ammonitischen Knecht gesprochen wird. Die Ammoniter, die stammen von Lot, vom Inzest von Lot und seiner jüngeren Tochter ab. Und die Moabiter stammen von Lot und seiner älteren Tochter ab, als sie Lot betrunken gemacht haben und sich Kinder geschafft haben. Es verdeutlicht die Schwestergemeinde Samaria, die abgefallen ist. In 5. Mose 23, Vers 4 lesen wir, dass die Ammoniter nie an religiösen Versammlungen teilnehmen durften. Warum? Weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, sondern Bileam dingten, dass er euch verfluchen sollte. Aber der Herr wandelte dir den Fluch in Segen um, weil er dich lieb hatte. Sanballat und Tobia, was machen die jetzt? Die machen ihnen Schwierigkeiten. Nehemia 3, Vers 33 lesen wir. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsknechten in Samaria. Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen, werden sie es mit Opfern einweihen. Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Frage. Werden Sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen, die dort verbrannt sind? Also Spott und Verhöhnung. Und es geht noch weiter, dass man sogar dem Nehemia ans Leben will. Ja, diese zwei Gruppen, Sanballat und Tobia, versinnbilden in der Endzeit den falschen Propheten und das Tier. Das Tier setzt sich in den Tempel Gottes, das werden wir gleich noch sehen hier, und setzt durch, was letztlich Satans Plan ist. Denn in Nehemia 13, Vers 7 lesen wir, dass sich Tobia in den Tempel Gottes eine Kammer eingerichtet hat. In der Kammer, in der eigentlich Speisopfer, Weihrauch, Geräte zum Opfern, der Zehnte, das Gehalt der Leviten, der Torhüter, Sänger, Priester und so weiter aufbewahrt wurde. Als ich letzten Sonntag mit meiner Frau mit dem Fahrrad unterwegs war, sind wir gekommen und auf dem Rückweg, da war ein Kneippbecken und da war auf einmal ein evangelischer Gottesdienst und das war wohl eine Taufe, es war gerade am Ende. Und dann hörte ich, wie der Pastor sagte, wir wollen miteinander beten. Und dann waren seine ersten Worte, dass sie zu Maria gebetet haben. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Evangelische Kirche? Die Mutter Gottes, hat er gesagt. Mutter Gottes, hör uns an. Wo sitzt in unserer Gemeinde vielleicht schon der Antichrist? Was machen wir, wenn uns Schwierigkeiten begegnen? Bringen wir es fertig, unsere Geschwister zu motivieren, wie Nehemia? Nehemia lässt sich nicht abschrecken, sondern er ermutigt die Ratsherren des Volkes. Nehemia 2, Vers 17 und 18. Nehemia 2, Vers 17 und 18. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir sagte. Und sie sprachen, und hier hört ihr, was das bewirkt, Mut und Ermunterung. Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Ja, wie ist mein Vertrauen auf Gott in schwierigen Zeiten? Wird es noch größer, dass ich andere motivieren kann? Oder werde ich immer kleiner und lasse mich einschüchtern? Und dann lesen wir in Nehemia 3, wie sie bauten. Mit Fleiß, Seite an Seite, mit Eifer. Aber man hört auch ein negatives Urteil in Vers 5. Aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht. Es gibt auch Namenschristen, die nicht zum Dienst für ihren Herrn bereit sind. Wo stehe ich? Wie viel ist mir das Wort Gottes wert, mich einzusetzen und ihm treu zu bleiben? Wachen und beten, das ist die Hauptsache, damit wir stark bleiben. Nehemia 4, die Verse 1 bis 3. Aber als Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Niemand zog die Kleider aus, nur um sie zu waschen. Satans Mittel sind Angst zu machen. Nehemia 6, Vers 9, Nehemia 4, Vers 8. Und zu verführen, um Gottes Anweisungen zu missachten. Nehemia 6, Vers 10 und 12. Wie können wir standhaft bleiben, um uns zu schützen? Und da gibt uns der Apostel Paulus in Epheser 6, die Verse 13 bis 18, die Waffenrüstung Gottes. Und hier sollte eigentlich das kommen, was ich in der Kindergeschichte gebracht habe. Den Gürtel, den Helm, den Stiefel, das Schild, das Schwert. Gott rüstet uns aus, so wie ein Arbeitgeber, ein Bauherr seine Leute ausrüstet, damit sie nicht zu Schaden kommen und standhaft sind und das Werk vollenden können. So rüstet Gott uns aus. Und wenn Gott uns ausrüstet, dann gibt er uns das an die Hand, was wir genau brauchen, die Ausrüstung. Und Gott nimmt sie uns nicht wieder weg, sondern wir sind die, die die Ausrüstung beiseite legen. Gott sagt, behalte sie, nutze sie, tu die, deine Ausrüstung gebrauchen. Und so hat Gott Zerubabel zum Wiederaufbau des Tempels ausgerüstet. Esra für die geistliche Wiederherstellung und den Gottesdienst, um die Finsternis in seinem Volk zu besiegen. Und Nehemia die Mauern zu bauen und die Ordnungen wiederherzustellen, um den inneren Zustand des Volkes wieder zu bessern. Welche Aufgabe hat Gott für dich? Was sind denn unsere Aufgaben? Ungerechtigkeit gehört aufgeräumt, zuallererst in der Gemeinde. Nehemia 5, Vers 8, 11 und 12 geben uns da Anweisungen dazu. Die Ordnungen in unseren Gottesdiensten und Gemeinden . Was hat dort nichts zu suchen? Was wird vernachlässigt? Was tragen wir in unsere Gottesdienste rein, was nicht hineingehört? Alles muss geheiligt sein und wieder in Ordnung sein. Nehemia 13, Vers 9 bis 11. Tobia fliegt raus aus dem Tempel. Er hat dort nichts zu suchen. Der Sabbat gehört geheiligt. Was reden wir nach dem Gottesdienst, im Gottesdienst, wenn wir uns sehen? Halten wir unsere Gemeinden rein? Sind wir auch bereit, wie Nehemia, ein Wort zu sprechen zu denen, die Unrat in die Gemeinde tragen? Oder sind wir zu feige dazu, weil wir denken, wir verbrennen uns vielleicht den Mund? Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gemeinden immer kleiner werden. Denn Gottes Segen hat sich zurückgezogen vom Volk Israel. Der Sabbat gehört geheiligt. Und dann kommt das Sinnbild für die fremden Frauen in Nehemia 13, Vers 23 und 24. Für den Abfall der Gemeinde Und die Kinder verstanden die Sprache Israels nicht und sprachen alle fremden Sprachen. Sie konnten noch nicht einmal das Wort Gottes studieren. Die fremden Frauen haben fremde Götter hineingebracht in Israel. Bringen wir fremde Götter hinein, die uns wichtig sind. Das kann Technik sein, das können Ansichten sein und so weiter. Ja, und dann werden Leute berufen, die die Gemeinde wieder lehren. Haben wir genügend Leute, die auf dem Fundament des Wortes stehen, um uns zu lehren? Befassen wir uns so intensiv mit der Bibel, dass wir andere lehren können, um wieder die Gemeinde voll zu machen? Denn Nehemia sagt, dass er wieder die Leute nach Jerusalem hineinkommt, dass hineinbringt, dass sie wieder hineinkommt, das Volk wieder vollzählig wird. Wer sind denn die Feinde Gottes unter uns? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Im Umkehrschluss heißt das aber zu seinen Worten, sind diejenigen, die Feinde Gottes, welche seinen Worten und Geboten nicht gehorchen und missachten. Römer 2, Vers 13 spricht da eine ganz klare Sprache. Denn vor Gott sind nicht die, die das Gesetz hören, gerecht, sondern die, die das Gesetz tun werden, gerecht sein. Und gerade heute geht es um Nehemias letzten Kampf gegen die Säkularisierung in unserer Zeit, in unseren Gemeinden und dem Volk Gottes. Wir müssen mit ansehen, wie in unseren Gemeinden heidnisches Humanismus, Genderismus, Homosexualität, darwinische Lehren, Pantheismus Einzug halten. Ganz langsam und schleichend. Vers 17 steht, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Nicht der Raum, sondern wir sind der Tempel Gottes. Wir dürfen nicht die Kammern unseres Herzens an die Feinde Gottes vermieten. Passen wir auf, dass kein Tobia hier einzieht. Mit welcher Kraft handelte Nehemia? Wieso wurde er nicht säkular und blieb standhaft und arrangierte sich nicht mit den Gegebenheiten zu seiner Zeit? Nehemia führte ein Gebetsleben. Nehemia 13, Vers 14. Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich und lösche mich nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes für den Dienst in ihm getan habe. Nehemia hätte enttäuscht sein können, im Dienst für Gott und Gottes Haus mit dem Tode bedroht zu werden. Stattdessen betet er, dass Gott ihn alles lohnen möge und seine Hingabe annehmen möge. Nehemia erinnert uns stark an Jesus. Markus 1, Vers 35. Und am Morgen noch vor Tag als Anbruch stand er auf und ging hinaus und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Besonders dann, wenn er zu tun hatte, betete er. Das war Jesu Kraftquelle. In Matthäus 24, Vers 41 wird uns berichtet, wie wir siegreich bleiben oder werden können. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Olaf Latzel hat in einer seiner letzten Predigten die 3G-Regel neu definiert. Gottes Wort täglich studieren, täglich im Gebet bleiben und Gemeinschaft halten. Das wünsche ich uns für unsere Gemeinden, dass wir eine Erneuerung und den Geist Gottes unter uns spüren können. Amen.